Der Heilige Geist, das soll das Thema sein der Predigt heute zu Pfingsten. Aber ich würde gerne vor der Predigt wieder mit einer Geschichte beginnen. Und die heißt diesmal Süßer als die Nachtigall. Süßer als die Nachtigall. Es war in alter Zeit, da lebte in einem fernen Land ein König. Der wohnte in einem Palast aus Marmor, mit kostbaren Möbelstücken, prächtigen Wandgemälden, goldenen Dachziegeln und mehr Zimmern, als der Hofmarschall zählen konnte. Der König war ein Sammler seltener und ungewöhnlicher Dinge. Seine Sammlung füllte schon einen ganzen Flügel des Palastes. Und weil er ein weiser und freundlicher Herrscher war, wurden ihm aus allen Teilen der Welt Geschenke zugesandt, die seine Sammlung immer weiter vergrößerten. Da waren Kunstschätze aller Art, Souvenirs von den entlegensten Orten, kostbare Handschriften und vieles mehr. Aber der größte Stolz des Königs waren die wirklich ungewöhnlichen Dinge. Er hatte eine Wüstenblume, die nur einmal in 100 Jahren blühte, eine Uhr, die niemals nachging, aber leider auch keine Zeiger hatte. Schnee vom Gipfel des Mount Everest, ein Säckchen Sand aus dem Besitz des Sandmännchens und das liebreizende Lächeln der schönsten aller Prinzessinnen. Nun gut, es war eigentlich nur ein Gemälde. Aber weil es seine verstorbene Frau darstellte, dieses Gemälde, die er über alles geliebt hatte, war es das liebste Stück seiner Sammlung. Eines Tages erhielt er dann von einem Kollegen im Königsamt ein neues Geschenk. Laut des beigefügten Briefes war es ein sehr seltener Vogel, unsichtbar dazu. Aber sein Gesang war so schön, dass er mit nichts zu vergleichen war. Schöner als der Gesang der Nachtigall, so hieß es. Der König und sein Hofstaat versammelten sich um den goldenen Käfig herum und spähten hinein. Nichts. War der Vogel wirklich unsichtbar? Skeptische Stimmen bei Hofe würden dieses Geschenk vielleicht für einen schlechten Scherz halten. Die Echtheit des Sandes aus dem Besitz des Sandmännchens war ja durchaus umstritten. Aber als der König durch die goldenen Gitterstäbe blickte, da sah er, wie die kleine Schaukelstange im Vogelbauer vor- und zurückschwang, und er vernahm einen sachten Flügelschlag. Kein Zweifel, der Vogel war da. Mit frischer Erwartung nahm der König auf seinem Thron Platz und wartete auf den Gesang. Der ganze Hofstaat wartete mit. Aber nichts war zu hören. Stunden später war das einzige Geräusch im Raum das Schnarchen eines Würdenträgers aus den hinteren Reihen, das mit einem plötzlichen Räuspern des Königs abrupt abbrach. »Warum singt er denn nicht?«, fragte der König enttäuscht. Nun schlug die Stunde der Experten. »Mein König«, sprach der königliche Koch, »es ist klar, dass unser Meistersänger Hunger hat. Lasst mich etwas für ihn zubereiten, und ich bin sicher, dass er bald singen wird.« König und Hofstaat warteten weiter, bis der Koch mit der besten Vogelmahlzeit zurückkehrte, die man nur aus Körnern herstellen konnte. Aber alles blieb still, und nun meldete sich der königliche Architekt. »Majestät«, sprach er, »ganz sicher ist der Thronsaal zu dunkel. Lasst mich ein Stück aus der Kuppel über uns brechen, und der Vogel wird ganz bestimmt singen.« Skeptisch sahen König und Würdenträger zu, wie die Bauleute eine Öffnung in der steinernen Kuppel des Saales schufen, der ein Deckengemälde über die Siege eines früheren Königs zum Opfer fiel. Dafür fiel nun auch ein kräftiger Lichtstrahl von oben auf den Käfig. Aber alles blieb weiterhin still. Mein König, sprach nun der königliche Kapellmeister, vielleicht möchte der Vogel nur nicht alleine singen. Ich kenne eine berühmte Sängerin, deren Lied ihn bestimmt zum Einstimmen bringen wird. Die Sängerin wurde geholt, und nun wurden der König, der Hofstaat und der Vogel Zeuge einer wunderbaren musikalischen Darbietung. Aber mitsingen wollte der Vogel nicht. Traurig entließ der König seine Würdenträger für diesen Tag und zog sich in seine Gemächer zurück. Morgen wollte er den Vogel an den Absender zurückschicken. Aber dann, mitten in der Nacht, wachte der König auf. Aus der Ferne hörte er einen Gesang, wie er ihn nie zuvor vernommen hatte. In Nachthemd und Pantoffeln schlich er zum Thronsaal herab. Und er hatte sich nicht getäuscht. Es war der Vogel, der da sang, und sein Lied war so wunderbar, so bezaubernd, dass dem König die Tränen kamen. Er hatte so viel getan, um dieses Lied zu hören, vergeblich. Aber nun sang der Vogel ganz von selbst. Sein Lied war unbeschreiblich, unvergesslich und wirklich süßer als die Nachtigall. Vielleicht schließt ihr jetzt alle mal für einen kurzen Moment die Augen, und dann versucht jeder einmal, sich den Heiligen Geist vorzustellen. Okay, ihr könnt die Augen wieder öffnen. Ich glaube, wenn wir uns Gott vorstellen, dann haben wir es mit Jesus am einfachsten. Wir denken an den Rabbi aus Nazareth, der mit seinen Jüngern durch Israel zieht, Kranke heilt und predigt. Wenn wir wissen wollen, wie Gott ist, dann sollten wir auf Jesus schauen. Versuchen wir, uns Gott den Vater vorzustellen, dann haben wir meistens das Bild eines alten, graubärtigen Mannes vor Augen. Das ist nicht ganz richtig. Wir wissen nicht, wie der Vater aussieht. Der Vater ist nicht Mensch geworden wie Jesus. Er ist unvorstellbar. Und doch, wenn wir uns ihn vorstellen wie den Vater in der Geschichte vom verlorenen Sohn, liegen wir doch nicht ganz falsch. Aber beim Heiligen Geist, da wird's schwierig. Er ist auch eine Person. Aber wie sollen wir uns den Heiligen Geist vorstellen? In der Bibel wird er uns als Taube beschrieben oder als Zungen von Feuer. Aber er bleibt doch irgendwie ungreifbarer als der Sohn und der Vater. Ich bin weit davon entfernt, ein Experte für dieses Thema zu sein. Aber ich möchte gern versuchen, heute Morgen drei Fragen zu beantworten. Erstens, wer ist der Heilige Geist? Zweitens, was tut der Heilige Geist? Und drittens, was tun wir, wenn uns die Heilsgewissheit fehlt? Für die ersten beiden Punkte halte ich mich weitgehend an den Überblick, den der Theologe Paul Ans im Moody Handbook of Theology gegeben hat. Das ist eine sehr schöne Zusammenfassung, die ich da gefunden habe. Also, wer ist der Heilige Geist? Das Erste, der Heilige Geist ist eine Person. Eine Person. Der ist nicht nur eine unpersönliche Kraft oder ein Energiefeld oder eine Erscheinungsweise von Vater und Sohn, sondern eine richtige, lebendige Person, die handelt und die wir im Gebet auch ansprechen können. Wir können uns Gottes Dreieinigkeit ja nicht wirklich vorstellen. Das ist uns einfach zu hoch. Er ist ein Gott in drei Personen, die auch untereinander verschieden sind. Aber es sind nicht drei Götter. Wenn wir sagen, dass eine Person dadurch definiert ist, dass sie Verstand und Gefühle und Willen hat, dann finden wir das in den Berichten über den Heiligen Geist in der Bibel wieder. Er hat Verstand und Wissen, Gefühle und Willen, und auch seine Handlungen sind die einer Person. Der Heilige Geist lehrt uns, er bezeugt uns Jesus, er führt uns in alle Wahrheit, er überführt uns von unserer Sünde. Er wirkt in unserer Wiedergeburt und Erneuerung, vertritt uns bei Gott, er gibt auch Anweisungen. Zum Beispiel, dass Paulus und Barnabas für die Missionsarbeit ausgesondert wurden. Und auch das Verhalten von Menschen gegenüber dem Heiligen Geist, das macht nur Sinn, wenn er eine Person ist. Der Heilige Geist kann durch unsere Sünde betrübt werden. Es gibt eine Lästerung gegen den Heiligen Geist, aber die konnte nur passieren während Jesu irdischer Wirksamkeit. Das war was Spezielles. Menschen konnten dem Heiligen Geist widerstehen, sie können ihn anlügen, ihm aber auch gehorchen. Und dann, ich habe es schon gesagt, der Heilige Geist ist Gott. Wenn die Bibel vom Geist Gottes und vom Geist Christi spricht, dann ist meistens der Heilige Geist gemeint. Er ist Gott, so wie der Vater und der Sohn. Und so wie sie hat er auch göttliche Eigenschaften. Er ist Leben, er ist allwissend, allmächtig, allgegenwärtig, ewig und heilig. Und er ist Liebe und Wahrheit. Und auch seine Handlungen sind göttliche Handlungen. Er ist beteiligt an der Erschaffung der Welt. Er überschattet die Jungfrau Maria bei Christi Menschwerdung. Er hat die biblischen Schriften inspiriert. Er bewirkt unsere Wiedergeburt. Er tritt bei Gott für uns ein. Er wirkt in der Heiligung und schließlich hilft er den Gläubigen. Und der Heilige Geist und sein Werk, die werden eben oft in Bildern dargestellt in der Bibel. So wie wir eben hier das Bild von Picasso hatten mit der Taube. Kleidung kann so ein Bild sein. Die Jünger sollten mit Kraft aus der Höhe bekleidet werden. Dann eben die Taube. Die kennen wir von Jesu Taufe. Da wurde Jesus überschattet von einem Heiligen Geist, wie eine Taube war er. Und dann kam eben diese Stimme aus dem Himmel. Ein Unterpfand, also eine Anzahlung, die Gott in unsere Herzen gegeben hat, für unsere schließliche und vollständige Verherrlichung im Himmel. So eine Anzahlung ist der Heilige Geist auch. Feuer. An Pfingsten kommt der Heilige Geist in Gestalt von feurigen Zungen auf die Apostel herab. Öl, das kennen wir vielleicht aus der Geschichte von König David in Israel. Da wurden Priester und Könige mit Öl gesalbt. Die wurden nicht gekrönt mit so einer Krone, sondern da gab es diese Salbung. Das ist eine Vorschattung des Dienstes des Heiligen Geistes im Neuen Testament. Oder ein Siegel. Also eine E-Mail kannst du nicht mehr siegeln, aber früher wurde ja mit Siegelwachs eine Urkunde oder ein Brief versiegelt. Der Heilige Geist ist das Siegel der Gläubigen. Das bedeutet, wir gehören Gott, wie ein Rind zum Beispiel mit einem Brandzeichen einem bestimmten Bauern gehört. Das Siegel symbolisiert unsere Sicherheit. Denn es bleibt bis zum Tag der Erlösung. Wir sind versiegelt, wir stehen unter Gottes Autorität. Oder Wasser kann ein Bild sein für den Heiligen Geist. Wenn gesagt wird, dass vom Leib des Gläubigen Ströme lebendigen Wassers fließen, dann ist es ein Bild für den Heiligen Geist. Und schließlich Wind. Da sind wir dann bei dem Musikstück vom Anfang. Der Heilige Geist teilt die Gaben zu, wie er will. Er ist wie der Wind. Niemand kann dem Wind Vorschriften machen. Und die Theologen, die sagen ja sogar Pneumatologie für die Lehre zum Heiligen Geist. Also da hat es überhaupt nichts mit Autoreifen und solchem Zeug zu tun, sondern der Geist, Pneuma, Atem, Hauch. Da kommt dieses Wort her. Okay. Der zweite Punkt, was tut er denn nun, der Heilige Geist? Und da ist das Erste, der Heilige Geist, der hat die Bibel inspiriert. Die Bibel ist nicht irgendein Buch, sondern sie ist inspiriert, Gott gehaucht. Und damit ist sie eben Gottes Wort. Ihre Schreiber sind nicht einfach nur Werkzeuge. Die waren nicht weggetreten oder so. Wir finden auch ihre Persönlichkeiten in den Schriften. Und trotzdem ist die ganze Bibel Gottes Wort. Die enthält es nicht nur. Schon die Schriften und die Schreiber des Alten Testaments, also die Schriften sind Gottes Wort, und die Schreiber waren sich bewusst, dass der Heilige Geist sie geleitet hat. Auch Jesus und seine Apostel haben das so gesehen. Und die Inspiration des Neuen Testaments wird von Jesus selber bestätigt. Die Jünger würden sich an alles erinnern, was Jesus ihnen gesagt hat. Und als Jesus mit ihnen sprach und sie lehrte, da haben sie es nicht verstanden. Aber später würde ihnen der Heilige Geist das Verstehen schenken. Die Schreiber des Neuen Testamentes wussten, dass sie Gottes Wort niederschrieben. Und sie haben auch die Schriften der anderen Autoren des Neuen Testamentes als inspiriert anerkannt. Gehen wir aber noch einen Schritt zurück. Die Wirksamkeit des Heiligen Geistes im Alten Testament, die war nämlich etwas anders als heute bei uns. Seit Pfingsten wohnt der Heilige Geist permanent, also immer, in allen Gläubigen. Und das war im Alten Testament noch anders. Damals wohnte der Heilige Geist nur in ausgewählten Personen und auch nicht unbedingt für immer. David betet an einer Stelle, dass Gott seinen Heiligen Geist nicht von ihm nehmen möge. Hier hat er wohl an seinen Vorgänger Saul gedacht, den Gott als König verworfen hatte und von dem der Heilige Geist wieder gewichen war. Es kam auch vor, dass der Heilige Geist nur zeitweise auf einen Gläubigen kam, damit der eine bestimmte Aufgabe erfüllen konnte. So konnte Gideon die Midianiter besiegen, Simson die Philister schlagen und sogar der heidnische Seher Bileam, also der mit der Eselin, hat die Israeliten unter dem Einfluss des Heiligen Geistes gesegnet. Das wollte der gar nicht. Es waren auch nicht immer Prophezeiungen oder große Taten im Krieg, für die der Heilige Geist gegeben wurde. Auch die Arbeit am Tempel und der Stiftshütte, die geschah nicht ohne ein Eingreifen des Heiligen Geistes, der dazu an bestimmten Handwerkern gewirkt hat. Schauen wir mal ins Leben Jesu. Wir hatten schon gesagt, der Heilige Geist hat die Jungfrau Maria überschattet und so kam Jesus dann in der Krippe von Bethlehem zur Welt. Wie kann das sein? Ist Gott der Sohn denn nicht schon immer da gewesen? Doch, mit der Geburt Jesu wurde Gott der Sohn Mensch. Seine göttliche Natur war immer schon da, aber seit Weihnachten hatte auch eine menschliche Natur. Das nennt man Inkarnation. Jesus Christus ist Gott und Mensch zugleich. Und obwohl er ganz Mensch war, war er doch einzigartig. Durch das Wirken des Heiligen Geistes ist Jesus der einzige Mensch der Weltgeschichte, der ohne Sünde ist. Bei Jesu Taufe durch Johannes den Täufer, kam der Heilige Geist auf ihn herab. Er wurde durch den Heiligen Geist für sein Amt als Messias gesalbt, so wie man Könige salbte. Jesus ist der Messias, der versprochene Retter und König. Er war ununterbrochen vom Heiligen Geist erfüllt. Auch sein Kreuzesopfer auf Golgatha geschah unter Mitwirkung des Heiligen Geistes. Und schließlich war seine Auferstehung ein Werk des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Also Jesus ist ganz Sohn, ganz Gott, ganz Mensch. Der Heilige Geist war immer dabei. Und schließlich das Wirken des Heiligen Geistes in uns. In dem Moment, in dem wir Christen werden, werden wir mit dem Heiligen Geist getauft. Und das verbindet uns mit Christus und mit allen Gläubigen. Das ist keine subjektive Erfahrung, sondern etwas, was Gott objektiv an uns tut. Und zwar in dem Moment, in dem wir gerettet werden. Der Heilige Geist selbst ist ein Geschenk, das wir im Moment unserer Errettung erhalten. In dem Moment, in dem wir zum Glauben an Jesus kommen. Und der Heilige Geist wohnt permanent in uns. Selbst wenn ein Gläubiger ein fleischliches Leben führt, so wie die Leute, die Paulus im 1. Korintherbrief kritisiert, ist doch der Heilige Geist weiterhin in ihnen. Und dazu passt, dass der Heilige Geist uns, wie schon erwähnt, versiegelt. Weil Gottes Siegel auf uns ist, gehören wir Gott. Und diese Versiegelung geschieht im Moment der Bekehrung und hat für immer Bestand. Und schließlich fordert uns Paulus auf, uns vom Heiligen Geist erfüllen zu lassen. Und während das Wohnen des Geistes in uns, die Taufe mit dem Heiligen Geist, die Wiedergeburt und Versiegelung objektive Taten Gottes sind, die nicht im Raum unserer Erfahrung stattfinden, ist das Erfülltwerden mit dem Heiligen Geist etwas, das wir erfahren und auch wiederholt erfahren können. Wenn uns der Heilige Geist erfüllt, dann ist er es, der uns kontrolliert und nicht unsere alte sündige Natur. Und das ist entscheidend für unseren Dienst. Als Paulus mit dem Heiligen Geist erfüllt wurde, da begann er sofort, Jesus als den Sohn Gottes zu verkündigen. Und wir sollen uns mit dem Heiligen Geist erfüllen lassen. Und dazu ist auch notwendig, dass wir auch sonst nach den Maßstäben Gottes für unser Leben fragen. Anders als die anderen Wirkungen des Heiligen Geistes gibt es Bedingungen für das Erfülltwerden mit dem Heiligen Geist. Es ist nicht egal, wie wir leben. Die Bibel fordert uns auf, den Heiligen Geist nicht zu betrüben, nicht zu dämpfen und im Heiligen Geist zu leben. Und schließlich die Gaben des Heiligen Geistes. Klar, über die Geistesgaben, die Charismen, da müsste man eigentlich eine eigene Predigt halten. Ich will die hier nur kurz aufzählen, aber nicht im Einzelnen erklären. Charismen bedeutet, dass die Gaben Geschenke der Gnade Gottes sind und nicht natürlich entwickelte Fähigkeiten. Gaben des Heiligen Geistes sind die Gabe des Apostels, Prophezeiung, Wunderwirken, Heilung, Zungenrede, Auslegung von Zungenrede, Evangelisieren, die Gabe des Hirten und Lehrers, Lehren, noch einmal einzeln, Dienen, Helfen, ein besonderer Glaube, Ermahnen und Trösten, Unterscheidung der Geister, Barmherzigkeit, Geben, Leiten, Weisheit und schließlich Erkenntnis. Aber besonders bemerkenswert ist das Hohelied der Liebe in 1. Korinther 13, wo Paulus die Liebe über alle Geistesgaben gestellt hat. Und der dritte Punkt schließlich, was tun wir, wenn uns die Heilsgewissheit fehlt? Ist nämlich nicht dasselbe. Was tun wir, wenn uns die Heilsgewissheit fehlt? Wenn wir vom Heiligen Geist reden, dann denken wir oft an besondere Glaubenserfahrungen und auch an die Heilsgewissheit. Die Gewissheit, dass wir Leute sind, die im Himmel ankommen. Die meisten von uns werden die berühmte Paulusstelle über das innere Zeugnis des Heiligen Geistes kennen. Die steht in Römer 8, 15 und 16. Denn ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen, aber, lieber Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Wer sich in Gott sicher und geborgen fühlt, wer sich seines Heils gewiss ist, der hat Grund, Gott dankbar zu sein. Aber nicht alle Christen haben die Heilsgewissheit. Es kann passieren, dass sie verloren geht, etwa durch Depressionen oder eine andere psychische Krankheit oder auch in einer Zeit der Anfechtung. Es kann passieren, dass jemand im Alter aus gesundheitlichen Gründen keine Heilsgewissheit hat. Pastor Kemner, der Gründer von Krelingen, der erzählte einmal von einer alten Dame, die mit dieser Not zu ihm in die Seelsorge kam. Er sah, wie es um sie stand und konnte sie beruhigen, indem er sich mit seiner Seligkeit dafür verbürgt hat, dass sie in den Himmel kommen wird, dass sie ankommen wird. Und er hat auch einen wichtigen Satz zum Thema Heilsgewissheit gesagt. Die Heilsgewissheit ist nicht heilsnotwendig. Wenn ich sage, ich habe keine Heilsgewissheit, dann heißt das noch lange nicht, dass ich den Heiligen Geist nicht hätte. Wir können auch ohne Heilsgewissheit genauso gerettet sein wie ein anderer Christ, der sie hat. Wie Gott uns gegenüber gesinnt ist, das ist nicht abhängig von unserem Gefühl. Geistliches Pulsfühlen erreicht manchmal gerade das Gegenteil. Es gilt, von uns weg auf Jesus zu schauen. Wir haben den Heiligen Geist empfangen. Wir sind mit ihm getauft und für immer versiegelt. Und das gilt unabhängig von unseren Gefühlen und Erfahrungen. Ich glaube auch nicht, dass ein Christ ohne Heilsgewissheit ein Christ zweiter Klasse ist. Eine der beeindruckendsten Christinnen, die ich kenne, ist Mutter Teresa von Kalkutta, der Engel der Sterbenden und Armen. Die hat in ihren jungen Jahren außerordentliche Gotteserfahrungen gemacht. Aber nachdem sie ihren Orden gegründet hatte, musste sie jahrzehntelang durch eine geistliche Dunkelheit gehen. Sie schrieb an einen Seelsorger: Doch jetzt, Pater, seit den Jahren 49 oder 50, dieses furchtbare Gefühl der Verlorenheit, diese unbeschreibliche Dunkelheit, diese Einsamkeit, dieses beständige Verlangen nach Gott, das in meinem Herzen diesen tiefen Schmerz verursacht. Es herrscht eine solche Dunkelheit, dass ich wirklich nichts sehen kann, weder mit meinem Geist noch mit meinem Verstand. Der Platz Gottes in meiner Seele ist leer. In mir ist kein Gott. Der Schmerz des Verlangens ist so groß. Ich sehne und sehne mich nur nach Gott. Und dann fühle ich noch dies: Er will mich nicht. Er ist nicht da. Gott will mich nicht. Manchmal höre ich geradezu den Schrei meines eigenen Herzens: Mein Gott. Und nichts anderes folgt. Die Folter und Qual kann ich nicht erklären. Aber Mutter Teresa hat ihren Glauben nicht weggeworfen. Sie hat trotz aller Dunkelheit weitergemacht in ihrem Dienst. Und sie ist für viele Christen ein Vorbild geworden, hat den Friedensnobelpreis gewonnen und wurde schließlich von ihrer Kirche heilig gesprochen. Sie hat auch einmal geschrieben: Wenn ich jemals eine Heilige werde, dann ganz gewiss eine Heilige der Dunkelheit. Ich werde fortwährend im Himmel fehlen, um für jene ein Licht zu entzünden, die auf Erden in Dunkelheit leben. Nun, ich glaube, dass wir Mutter Teresa im Himmel wiedersehen werden. Aber wenn eine solche Christin und Mystikerin durch eine solche Anfechtung geführt wurde, dann müssen auch wir nicht verzagen, wenn uns die Heilsgewissheit fehlt. Hinter der Dunkelheit schlägt Gottes Herz für uns, und dieses Herz ist lauter Liebe. Samuel Keller hat die Paulusstelle vom inneren Zeugnis des Heiligen Geistes auf die Unterscheidung von Gesetz und Evangelium hin ausgelegt. Er vergleicht den Heiligen Geist mit einem Autoscheinwerfer, der zwei Punkte anstrahlt. Zum einen zeigt er uns unsere Sünde, unsere unhaltbare Stellung vor Gott. Und auf der anderen Seite zeigt er uns Christus, unser Heil. Und so ist auch diese Stelle ein Aufruf an uns, von uns wegzusehen, auf Christus hin. Glaube ist kein geistliches Pulsfühlen, ob mein Glaube stark genug ist, sondern er ist das Gerichtetsein auf Christus. Denken wir noch einmal an den Vogel aus der Geschichte am Anfang. Gottes Geist weht, wo er will. Er ist souverän. Er ist Gott. Und Gott ist treu. Als Christen haben wir den Heiligen Geist. Und er wird uns nicht verlassen. Wie offen bin ich für sein Wirken? Amen. Ich bete.